Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Ich begrüße Sie aus unserem Studio in Ravensburg, alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute geht es in der Lebenshilfe um Charaktertypen. Was für ein Typ sind womöglich Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer? Sind Sie vielleicht mehr der Hingabetyp, der ständig auf Großeinsatz ist? Oder der Einsiedlertyp, der sich am liebsten zurückzieht? Oder der Ordnungstyp, bei dem möglichst alles ganz perfekt laufen muss? Oder sind Sie vielleicht eher so eine Art Darstellungstyp, dem es wichtig ist, dass er etwas bedeutet, anderen etwas bedeutet? Vermutlich sind Sie von allem etwas. Doch in der Regel ist es so, dass einer dieser vier Typen in uns dominant ist, durch unsere Erziehung oder durch unsere Erfahrungen dominant geworden ist. Jetzt könnte man schauen, dass man seinen Typ findet und diesen dann mehr und mehr kultiviert. So geschieht es in vielen dieser Charaktertypologisierungen. Ziel unserer Betrachtung ist es jedoch, ein Gleichgewicht zwischen diesen Tendenzen in uns zu erreichen, also eine Ausgewogenheit zwischen Hingabebereitschaft und Rückzug, zwischen Ordnung und Kreativität. Da ist es gut, die einzelnen Typen mal näher kennenzulernen und sie dann auch miteinander zu vergleichen, um sie zueinander auch näher zusammenzubringen. Die Einteilung in diese vier Typen stammt von Christa Mewes. Christa Mewes ist Psychotherapeutin, sie ist 89 Jahre jung und sie hat in ihrer langjährigen Praxis vor allem als Kinder- und Jugendlichentherapeutin gearbeitet. Sie ist Bestsellerautorin und in einem ihrer Bücher aus dem Jahr 2000 erläutert sie eben diesen Ansatz über die Charaktertypen. Frau Mewes ist uns aus Uelzen in der Nähe von Lüneburg zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Mewes.
Guten Morgen, Herr Klose.
Guten Morgen. Ihr Buch Charaktertypen. Im Untertitel des Buches fragen Sie, wer passt zu wem? Jetzt wollte ich Sie doch nochmal fragen, geht es bei dem Buch nun darum, dass wir in uns selbst diese Charaktertypen in Einklang bringen oder doch auch darum, wie das in Beziehungen funktioniert?
Ja, um beides.
Um beides.
Nicht, es kann ja mit den Beziehungen auch nur klappen, wenn wir mit einem Stück Selbstkritik wissen, wer wir denn eigentlich sind. Und deswegen muss dieses der erste Schritt sein. Der zweite dann eben, ja, das haben Sie so wundervoll herausgestellt und auch vorhin mal schon in den Mittelpunkt gestellt, der versucht doch auch zu mehr Ausgeglichenheit zu kommen, als zu einseitig zu sein. Und dann daraus eben auch noch die Möglichkeit, am anderen das andere zu lernen und durch das Annehmen des anderen auch eine Hilfe zu bekommen, aus sehr exzessiven Einseitigkeiten herauszufinden. Insofern ist hier sehr viel Möglichkeit durch Erkenntnis möglich.
Heute geht es um den Einsiedlertyp. Wir haben schon zwei Sendungen gemacht. Eine ging es allgemein um diese Theorie der Charaktertypen. Dann gab es eine Sendung über den Hingabetyp und heute ist der Einsiedlertyp dran. Frau Mewes, Sie haben einen Vortrag vorbereitet und ich darf Sie nun bitten, diesen zu halten.
Danke. In dieser meiner Sendereihe über die Charaktertypen habe ich in den beiden ersten Sendungen bereits einiges Grundsätzliches zu dieser Typenlehre mitgeteilt und auf den Plan hingewiesen, in den nächsten vier Sendungen die vier Typen nacheinander abzuhandeln. Dazu hat im April als erstes der Hingabetyp im Mittelpunkt gestanden. Sie dürfen in dieser Sendereihe nun noch weiter als zweites den Einsiedlertyp heute, als drittes den Ordnungstyp im August und schließlich viertens den Darstellungstyp im Dezember in einer solchen Lebenshilfesendung erwarten. Als Lebenshilfe sind solche Informationen nämlich sinnreich, denn je mehr wir uns der dominanten Eigenschaften in uns bewusst werden, umso größer wird unser Lebensspielraum. Desto mehr wächst die Chance, nur mit vollem Bewusstsein unsere spezifisch gefärbten Haltungen zu erkennen und zu immer ausgeglicheneren, positiven Veränderungen unserer Person ansetzen zu können. Denn, wie ich in den vergangenen Sendungen bereits ausführte, lebt in jedem von uns ein unbewusstes inneres Bedürfnis nach Vervollkommnung. Dabei rührt die Zielrichtung unserer vorrangigen Motivationen häufig von dem Drang her, ein unbewusstes Defizit aus der frühen Kindheit aufzufüllen. Dieses Bedürfnis, etwas nachholen zu müssen, entsteht meistens durch unzureichende Bedürfnisbefriedigung während der Zeit, in der sich das Stammhirn konstituiert. Das Nachholen wird über die Gefühle des Kindes in das Hirnzentrum, das offenbar dafür zuständig ist, in die Amygdala so fest eingeprägt, dass sich daraus eben typische Verhaltensweisen in typischen Färbungen des Verhaltens ausgestalten. In diesem Sinne soll uns heute der Einsiedlertyp beschäftigen. Wie dieser Name bereits sagt, besteht das Typische bei dieser Charakterstruktur in seiner Verhaltenheit. Im Umgang mit Menschen dieser Art ist meist, jedenfalls solange der Kontakt oberflächlich bleibt, eine starke Zurückhaltung offensichtlich. Verschwistert oft mit großer Wortkargheit. Es ist so, als wolle man sich geradezu dünn machen. In größeren Geselligkeiten versucht der Einsiedlertyp, sich so in den Hintergrund zu stellen, dass man ihn möglichst wenig bemerkt. Auch in seiner persönlichen Lebensweise drückt sich das aus. Meistens lebt er allein mit wenig Aufwand, denn der Einsiedlertyp ist meist sogar extrem bedürfnislos. Er braucht keinen Komfort und genussreiche Leiblichkeit ist ihm oft gänzlich fremd. Die innere Verschlossenheit zeigt sich oft auch in einer äußeren Abgeschlossenheit. Türen und Fenster sind meist mehr zu als offen. Kontakte werden häufig nur notdürftig gepflegt, nicht mehr als nun für den täglichen Gebrauch geradezu unumgänglich. Karge Hütten sind sogar manchmal von selbst gebauten hohen Zäunen oder sogar manchmal auch von Mauern umgeben. Dies aber ist nur die ins Auge fallende Seite des Einsiedlertyps. Bei näherem Kontakt lässt sich erleben, dass er in sprudelnden Monologen über eine nur versteckte hohe Redungsfähigkeit verfügt. Dass also sogar Gedankenreichtum auch mit nachdenklichen Inhalten und originellen Ideen zu seinen Begabungen zählt. Für Menschen, zu denen der Einsiedlertyp Vertrauen gewonnen hat, gilt es dadurch häufig, ein unverhofftes Erstaunen zu bewältigen. Denn nun zeigt sich im Einsiedlertyp ein enorm gesteigertes Bedürfnis nach Nähe. Wenn durch alle inneren Mauern hindurch endlich ein Mensch gefunden ist, dem der Einsiedler meint, Vertrauen zu schenken, eskaliert dieses Bedürfnis nicht selten. Er möchte den anderen im Übermaß, ja geradezu klammernd in Anspruch nehmen. Das wird dann darin besonders deutlich, dass er zum Beispiel bei Besuchskontakten und bei Einladungen kein Ende finden kann. Dass er nach Mitternacht zum Gehen schließlich von den gehenden Gastgebern genötigt werden muss, weil er selbst den Absprung dazu nicht zustande bringt. Bei näherem Kennenlernen ergibt sich dann, dass er mit sich selbst oft ein hochinteressantes Leben führt, dass er ein originelles Hobby aufgebaut hat, das ihn in seiner Freizeit mit großer Intensität beschäftigt. Auch die moderne Technik kommt den Einsiedlertypen meist sehr entgegen. In großer Mehrzahl sind Einsiedler Computerfreaks. Ja, meist sind sie weit darüber hinaus, bedingt durch ihre vielen Interessen daran, Spezialisten, vertraut mit allen Feinheiten dieser Technik. Viele sind bereits Hobby-Informatiker mit erheblichen Fachkenntnissen. Aber manche haben auch ein künstlerisches Interesse, künstlerische Begabungen und diese voll ausgebaut. Malerei, Bildhauerei, Musik oder Literatentum. Andere haben im stillen Kämmerlein eine eigene Philosophie, ein eigenes Weltverständnis entwickelt und in verschiedener Art ausgebaut und oft auch sogar aufgeschrieben. Sind die Einsiedlertypen Frauen, so sind sie eher Dichterin und Malerin aller Chagall. Aber auch unter ihnen gibt es bereits viele Computerspezialisten. Kontakte mit anderen Menschen, die sich von vornherein durch die sperrige Zurückhaltung nur schwer entwickeln, bleiben meist ziemlich fragil. Meistens werden sie nach einer Phase hochprozentiger Intensität einfach wieder abgebrochen. Denn meistens ist der Einsiedlertyp trotz seiner so geringen empathischen Möglichkeit enorm empfindlich und rasch auch tiefgreifend, verstummend beleidigt. Und so enden die Kontakte häufig mit einer abrupten Abwendung, von Enttäuschung gefärbt. Meistens legt der Einsiedlertyp großen Wert darauf, autark, und das heißt auf niemanden angewiesen zu sein. Beruflich bevorzugen Einsiedler Ich-AGs, und das meint kleine, selbstständige Unternehmen. Und im akademischen Bereich findet man nicht selten diesen Typ als wissenschaftlichen Bibliothekar, als Archivar, besonders aber auch als Philosoph mit und ohne Lehrauftrag. Viele Erfinder sind Einsiedlertypen. Falls Sie sich nun noch ein wenig aufgrund meiner beiden Sendungen zuvor mit der Gegebenheit vertraut gemacht haben, dass die in dieser Weise typische charakterliche Ausgestaltung oft etwas mit Defiziten aus der frühen Kindheit zu tun hat, wird Ihnen vielleicht der Zusammenhang mit einem defizitären Bindungstrieb bereits eingefallen sein. Ein Kind im Säuglingsalter bedarf, um seinen Trieb nach Bindung zu befriedigen, der sich ihm ständig nahen Mutter bzw. einer stellvertretenden, liebevollen, zugewandten, empathischen, dem Kind bekannten Betreuungsperson. Wie gesagt, es handelt sich beim Kind im Säuglings- und Kleinkindalter um das nun hochbrandende Bedürfnis, der ihm zum Überleben verhelfenden Person fest vernietet zu werden. Es will und muss sich fest an sie binden. Es muss sie festhalten. Das entspricht seinem triebhaften Bedürfnis und seiner Hilflosigkeit. Das Kind macht deshalb in dieser Prägungsphase auf Bindung besonders viel auf sich aufmerksam. Es lächelt, es raubt sich heran, es schaut der Mutter ins Gesicht, es sucht ihre Anwesenheit mit Hilfe der wenigen ihm zur Verfügung stehenden Weisen. Der Bindungstrieb hat ebenfalls, wie der Hingabetyp, sein Zeitfenster schon so früh in der Säuglingszeit. Und das Kind strebt mit aller Macht danach, sein Ziel an Schutz und Geborgenheit als absichernde Überlebenschance zu erreichen. Deshalb sind in diesem Alter Trennung von der Mutter eine Katastrophe, eine innere Katastrophe des Kindes. Es fängt, wenn die Mutter dem Kind aus dem Blickfeld gerät, meist binnen kurzem an zu weinen und oft auch mit ausgestreckten Armen hinter ihr her zu barmen. Aber wenn nun etwa in den traurigen Fällen eines längeren Wegbleibens der Mutter, wie zum Beispiel bei dem Abgegebenwerden in einer Tageskrippe, wenn also die Versuche, Mutter herbeizuweinen, nie zu erreichen sind, wenn sie gewissermaßen ins Leere stoßen, weil zum Beispiel der Ersatzprofi gar kein Interesse an dem Kind hat, so nimmt die Igel-Mentalität hier ihren Anfang. Es ist die Enttäuschung, die das Kind zurückweichen lässt. Es hat vergeblich stundenlang geschrien, nächtelang manchmal, wochenlang manchmal. Aber weil der Mensch von Natur aus ein soziales Wesen ist, kann er sich mit der enttäuschenden Angst nicht einfach abfinden, sich mit der Frustration nicht vollständig einrichten. Die Sehnsucht, die richtige, die erste Bindungsperson doch wiederzufinden, um den Trieb damit vollständig zu befriedigen, bleibt als eingeprägter Drang erhalten und wird schließlich zum Charaktertyp Einsiedler. Aber damit dieser Typ sich verfestigt, müssen in der Kinder- und Schulzeit viele weitere Erlebnisse frustrierender Art hinzukommen. Und deswegen ist es nur allzu verständlich, wenn dann schließlich durch all die in Schule und Ausbildung ausgebauten und gemachten Enttäuschungen, vor allem durch gemobbt werden als Folge eines linkischen Verhaltens, nun nicht weiter nach der Wahrheit befriedigenden Begegnung gesucht wird. Wenn sich die Misserfolge häufen, ergibt sich als unbewusstes Hilfsprogramm nicht selten der exzessive Ausbau eines Interesses als konstruktive Ersatzbefriedigung. Zwischendurch gibt es aber durch den Kontakt mit einer Person eine meist kurzfristige Neubelebung der alten Hoffnung, gelegentlich in einem dann klammernden Übermaß mit raschen Abbrüchen durch die zu stark vereinnahmte Kontaktperson. Diese Unausgeglichenheit, diese riesige Spannung zwischen Abstoßung und Umschlingung macht Ehe mit einem Einsiedlertyp zu einem schwierigen Unternehmen. Mit einem mit seiner hohen sozialen Kompetenz heranrauschenden Hingabetyp zum Beispiel, seinem aus dessen Defizit stammenden Helfersyndrom, ist eine Gemeinschaft mit einem Einsiedlertyp von hoher Dynamik. Wenn das defizitäre Potenzial bei beiden übergroß ist, fliegt die Ehe meist doch zu scheitern. Wenn die Frau zum Beispiel ein Hingabetyp ist, kann sie es nämlich oft nicht lebenslänglich aushalten, zwischendurch bei ihrem Mann immer wieder eine Ausgeschlossene zu sein, weil er sie gewissermaßen geradezu vergisst bei seinen Interessen, etwa bei seinem exzessiv ausgebauten Hobby, bei seinem langfristigen Basteln an einer technischen Erfindung oder beim Vollbringen unsterblicher literarischer Werke. Der Einsiedlertyp als Mann erlebt die Frau dann plötzlich als eine rücksichtslose Störerin seiner eigenen Welt und antwortet dann mit Kränkungen oder mit noch mehr Verschlossenheit. Sind die Defizite nur schwachtypisch, bestehen vielerlei Möglichkeiten zum Hinfinden einer ausgeglicheneren Eheeinheit, die in der Tat echte Ausfüllung der Defizite durch eine Gemeinschaft erfahren kann. Der Einsiedlermann kann von seiner Frau umsichtig und verständnisvoll geleitet eine meist sogar humorvolle Freude an Geselligkeit entwickeln. Die Frau kann so einem starken Bedürfnis bei ihrem Partner nach Rückzug in die Einsiedelei zum Ausgleich verhelfen. Oder umgekehrt, stößt der sozial aufgeschlossene Ehemann etwa durch ein Vertreter vom Hingabetyp auf eine ihn zum Erobern geradezu nötigende, schüchterne, zarte, zurückgezogene Einsiedlerfrau. So kann der Hingabemann die Einsiedlerfrau allmählich geradezu wachküssen, wie der Prinz im Märchen das Dornröschen. Vielleicht mögen Sie jetzt mit Ihren Anfragen Beispiele bringen oder mich in diesem kargen Überblick noch mit wesentlichen eigenen Beobachtungen ergänzen.
Sie hören Radio Horeb, die Lebenshilfe, heute mit Bodo Klose, ich bin Ihr Moderator für diese Sendung, und mit Christa Mewes, sie ist Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin, sie ist heute unsere Referentin, sie hat darüber gesprochen, über ihr Konzept der Charaktertypen, insbesondere heute über den Einsiedlertyp, und wir wollen nur mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich freue mich, dass auch schon Anrufe da sind. Ich begrüße Frau Traub aus Steig. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Frau Mewes.
Grüß Gott, Frau Dame
ist drauf. Und jetzt muss ich Ihnen was sagen. Ich habe vor kurzem einen, was Sie mir gerade erklärt haben, am Radio. Da ist mir ein Erlebnis eingefallen. Auf kurz, also vor einer Woche etwa, war ich beim Augenarzt. Und ich habe eine Linse bekommen und da habe ich dann drauf Probleme bekommen. Und zwar, dass immer so schwarze Wolken kamen und ich nichts mehr gesehen habe.
Ja.
Und das habe ich dem Arzt erklärt, von der Linse her.
Ja.
Und da hat er gemeint, das macht nichts aus, da passiert ja nichts. Aber ich hatte Probleme mit der Straßenüberquerung und ich hatte Probleme, die Treppe zu laufen. War mal ausgerutscht an der Treppe. Und da sage ich, aber so geht es nicht ganz, da muss irgendwas vorliegen.
Ja.
Und hat er nochmal untersucht und dann hat er gesagt, da hat er nichts feststellen können. Und habe mir überlegt, was das sei, und dann war er enttäuscht und ich war auch enttäuscht, weil das einfach nicht immer eins gekommen ist. Jetzt habe ich mir überlegt, warum kann sowas kommen? Also wir sind aufgewachsen, meine Schwester, mein Vater ist 43 im Krieg gestorben. Und unsere Mutter war alleine.
Ja.
Und die hat uns alleine großgezogen. Und wir haben nie von unserer Mutter, wenn wir was gesagt haben, hat sie immer gesagt, ich habe keine Zeit, habe keine Zeit, habe keine Zeit. Wir haben nie zu ihr kommen können, was sagen und so. Wir haben nie kommen können, unsere Sorgen zu bringen. Wir haben nie Verständnis gehabt bei unserer Mutter. Und das war der große Punkt, warum das Selbstvertrauen nicht rauskommen ist. Und da hatte ich immer Probleme an meinem Beruf, dass ich das Selbstvertrauen nicht gehabt habe.
Ja.
Und wie kann es sein, dass da so eine Störung da ist?
Ja. Das gibt es in jeder Hinsicht, dass ein Körper dann irgendwie anders reagiert, als die Ärzte sich das denken. Aber ich möchte Sie eigentlich doch von dieser Verknüpfung in diesem Fall herunterholen. Also, wir wollen die beiden Probleme bitte einmal auseinanderhalten und miteinander sprechen. Erstmal über das eine Problem. Dieses, nicht, dass Sie gelitten haben unter diesem, ja, unter ferner liefen, nebenher laufen müssen durch eine Kindheit hindurch, eben nicht die Zuwendung zu haben, die sie sich doch erhofft haben von ihrer Mutter. Das ist schwer. Und das ist schwer, das merkt man, wie sie jetzt noch darüber weinen. Und das hat Schwierigkeiten bei ihnen im Beruf auch ausgelöst. Hat bewirkt vielleicht auch ein wenig Einsiedlertyp. Hat ihre Seele verwundet. Und wenn man eine verwundete Seele hat, dann ist man auch, ja, dann ist die seelische Schicht ist so viel dünner. Und die Gefahr, dass man dann mit anderen Schwierigkeiten kriegt, weil man zu wenig Widerstandskraft hat, die wird ja durch die Liebe bewirkt. Nicht? Das ist außerordentlich verstehbar. Das ist verstehbar und kann wirklich eigentlich nur dadurch gelöst werden, dass man sich immer wieder jeden Tag neu darauf richtet, dass man ja einen hat, der einen in jeder Minute liebt, und das ist Jesus Christus. Und dass er sie kennt und dass er sie kennt und lieb hat wie eine Mutter, das ist einmal sogar verbrieft im Evangelium, in der Bibel. Nicht wie eine Mutter will ich euch lieben. Wie eine Mutter will ich euch einpacken in Wärme und Freundlichkeit und Zuwendung. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Er ist ja unsichtbar, aber er kann uns doch helfen. Und dann können vielleicht auch die Wolken bei der Star-Operation nachgehen. Aber wenn ich Ihnen da etwas Hilfe geben darf. Erstens bin ich eine Augenarztwitwe und kenne von daher all diese sehr starken Schwierigkeiten, etwa wenn man einen grauen Star gehabt hat und hat dann muss dann eine Linse eingesetzt bekommen. Wenn das so ist, um es hier einmal zu sagen, wir hoffentlich so viel Zeit dazu haben, wenn das so ist, kann es in der Tat eine Schwierigkeit geben hinterher, dass da etwas vom Augenwasser, dass da etwas eben doch nicht so gelungen ist, wie der Augenarzt sich das vorstellt. Das ist sehr mühsam. Und früher, zur Zeit meines Mannes, wurden die Leute, die eine Linse sich einsetzen, die sie eine ganze Woche in einem Krankenhaus gehalten. Und heute stehen sie auf und gehen davon. Und deswegen gibt es heute auch wieder viel mehr Menschen, die in dieser Weise nach der Star-Operation doch erhebliche Sehschwierigkeiten haben, wie sie haben. Aber die sind doch eigentlich körperlich bedingt. Ja? Und das ist nicht einfach, damit fertig zu werden. Manche Optiker raten dann, das operierte Auge zuzukleben. Das sollten Sie einmal Ihrem Optiker mitteilen. Das kann man versuchen, dass man dann eben dann die Wolken auf dem operierten Auge nicht so stark in Erscheinung treten und dann doch die Unsicherheit geringer ist. Ich nehme an, dass Sie vermutlich so ähnlich so alt sind wie ich, nicht?
Ja, ich bin auch 74.
Das sind Sie aber ein junger Sprint. Nicht? Aber ich kenne auch selbst solche Schwierigkeiten, habe sie auch selbst gehabt. Und weiß, dass sie körperlicher Natur sind und auch so ein bisschen, würde mein verstorbener Mann sicher sagen und Kopfschütteln, durch die Leichtfertigkeit entsteht, mit der man solche doch schweren Operationen am Auge gewissermaßen im Vorübergehen macht. Das ist heute allgemeine Geflogenheit. Das ist eine leise Kritik, die ich als Augenarztwitwe an Sie weitergebe.
Vielen Dank für den Anruf, Frau Traub. Liebe Grüße nach Steig und alles Gute ist auch für Ihre Augen. Und ja, ich hoffe, dass diese Antwort auch für Sie hilfreich ist. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Grüß Gott, Herr Marischka aus München.
Grüß Gott, mein Name ist Hubert Marischka. Ich habe das mit sehr viel Interesse verfolgt, was Frau Mewes jetzt gerade gesagt hat. Ich komme aus einem Elternhaus, das mir auch absolut nicht das geben konnte, was ich eigentlich als Kind schon gebraucht habe oder hätte. Und ich habe mich zunächst mal versucht, irgendwie bemerkbar zu machen, aufgrund einer, wie soll ich sagen, Krankheit, einer psychischen vollkommenen Demolierung, die in mir stattgefunden hat.
Ja.
Es war ziemlich verschlossen in mir und habe dazu geneigt, Probleme, die mich belasten, immer zu verdrängen. Das ist diese Verhaltensstrategie, was sich nicht irgendwie lösen lässt, es wird ins Unterbewusstsein abgeschoben. Und das hat sich bei mir dann immer mehr gestaut und noch mehr gestaut, bis ich dann irgendwann mal explodiert. Ich habe praktisch versucht, alles zu verdrängen und ich bin absolut derjenige gewesen, der immer alles ins Unterbewusstsein geschoben hat. Und erst, sagen wir mal, vor 40 Jahren oder beziehungsweise im Laufe der Zeit musste ich lernen, mir selbst gegenüber ehrlich zu sein und einfach zu sagen, Probleme sind nicht dazu da, sie zu verdrängen, sondern ihnen entgegenzugucken. Das heißt, sie anzuschauen und das Beste daraus zu machen. Wenn ich jetzt als Hingabetyp oder als Mensch, der für andere da sein möchte, wenn ich Menschen treffe wiederum, die dazu neigen, Dinge totzuschweigen, ganz einfach nicht zu reden, im Raum stehen zu lassen und sich zurückzuziehen, dann ist das für mich ein Chaos. Aber ich finde es wunderschön, wenn Sie, Frau Mewes, von der Vereinigung der Gegensätze sprechen, vom Coincidentia Oppositorum, dass man sich in den Gegensätzen ausgleichen kann, sodass ich als Hingabetyp heutzutage lernen kann, im richtigen Moment mal meinen Mund zu halten, still zu sein, nach innen zu horchen. Und auf der anderen Seite derjenige, der dazu neigt, sich als Einsiedler zu verkriechen, vielleicht mal ein bisschen mehr aus sich rauszukommen. Und da versuche ich immer mehr in die Mitte reinzugehen. Und das wollte ich Ihnen einfach nur weitersagen und Ihnen Gottes Segen rüberschicken.
Dankeschön.
Herr Magischka, ganz herzlichen Dank für den Anruf. Wunderbar, ich finde, das ist eine tolle Bestätigung. Frau Mewes.
Ja, das ist sicher auch ermutigend für unsere Mithörer in der Leitung. Nicht, denn das ist zwar eine typische Männereigenschaft, erstmal zu verdrängen, es einfach nicht wahrhaben zu wollen, es einfach in seinem Bewusstsein auszuschalten. Das machen wir Frauen, dafür haben wir andere Schwierigkeiten, viel weniger. Aber deswegen haben die Herren der Schöpfung auch viel häufiger dann die Verdrängungsfolgen. Und das sind vor allen Dingen Herzinfarkte. Das sind die Herzinfarkte ab 50, zwischen 50 und 70. Nicht? Und deswegen haben sie die kürzere Lebenserwartung. Das müssen wir immer wieder sehen. Und es ist wunderbar, dass Sie schildern, ich habe dieses aufgebrochen in mir. Ich bin im Bedürfnis, dieses nicht so weit kommen zu lassen. Denn es führt ja auch in die Vereinsamung. Es führt, ich möchte es fast so nennen, in eine Verhornung, eine Erstarrung. Und dann machen das nachher schlimmerweise in der Tat die Fäße nicht mehr mit. Nicht? Also, denn es sind ja auch immer wieder die Konflikte, die man mit der Umwelt hat, die Schwierigkeiten im Umfeld, die es ja allemal gibt, die werden einfach immer nur weggesteckt. Und sie bedürften doch eben zumindest so etwas wie das, was wir hier in Radio Horeb machen, dass man sich mit jemandem austauscht, der Verständnis hat. Dass man auch nicht so verschlossen ist, dass sprechend überhaupt nichts mehr herauskommt über die eigene Empfindlichkeit. Dass er den Mut hat und das Vertrauen in einen vertrauenswürdigen Menschen, wie wir ja, Herr Klose und ich hier im Moment auch für Sie sind und sein wollen, nicht dann eben auch seine Schwierigkeiten ruhig offenlegt, ohne dafür zu meinen, das ist ein, da vergebe ich mir etwas, dann halten die Menschen etwas Schlechteres von mir. Das ist ja nicht der Fall. Nicht, sondern Offenheit bewirkt, dass der andere mit Offenheit begegnet. Und Verschlossenheit bewirkt, dass der andere irritiert wird. Nicht, also ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diesen Weg gewagt haben aus einer Verschlossenheit heraus. Das ist genau das, was wir mit dieser Sendung gerne anregen wollen. Danke.
Was ich da kenne von meiner Ehe, ich bin verheiratet und wenn irgendwas passiert ist, ist es so, meine Frau kommt nach Hause und muss sofort drüber reden. Das ist so quasi so ihr Naturell, ihr Bedürfnis. Wenn ich nach Hause komme, irgendwas ist passiert, dann gehe ich erstmal, mache ich mir erstmal einen Kaffee und gehe nochmal in mein Büro und hole mal Luft und lasse es ein bisschen sacken und gehe dann schon auch auf sie zu und erzähle ihr das. Aber es ist so, und wir haben dann gemerkt, wie unterschiedlich wir da sind und ja, wie sie mich dann, wie sie es gerade gesagt haben, Frau Mewes, eigentlich habe ich von ihr gelernt, dann nicht zu lange in meiner Höhle zu sitzen, sondern doch relativ bald dann auch das rauszulassen. Andererseits hat sie auch gelernt, mich nicht gleich mit allem sofort zu überfallen, sondern dass man da auch, dass sie das ein bisschen ankündigt, du, ich muss, es ist was passiert, ich muss mit dir da sprechen, hast du gerade den Kopf irgendwie, sodass man da sich eben dann auch kennenlernt und aufeinander zugeht. Also das wäre jetzt auf Beziehung bezogen.
Ja, und das ist ja auch der Sinn der Ehe, nicht? Das ist der Sinn der Beziehung zwischen Mann und Frau. Das ist der Sinn, dass sich die sehr extrem verschiedenen Mentalitäten gegenseitig anziehen. Nicht, weil, das habe ich in der letzten Sendung auch immer schon einmal betont, weil in uns ja ein Bedürfnis nach Ausgeglichenheit ist, ein Bedürfnis nach Vervollkommnung ist. Nicht, das hat also Gott ja in uns angelegt, so wie wir als Eltern zum Beispiel ja immer allemal auch sehr verschieden sind. Und dann gerade durch diese Verschiedenheit eher so etwas wie eine vollkommene Erziehung zustande bekommen. Dieses Bedürfnis nach Vervollkommnung ist sicher etwas, was der liebende Gott in uns hineingelegt hat.
Unser Thema heute bei der Lebenshilfe sind Charaktertypen. Heute ganz besonders der Einsiedlertyp, vorgestellt von Christa Mewes. Kommen Sie noch mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns über Ihre Beispiele, wo Sie auch das erlebt haben, ja, wie das geschehen kann, dass jemand ein Einsiedlertyp ist oder geworden ist oder diese Tendenz in sich stark spürt oder wie er auch damit umzugehen gelernt hat. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute das Thema Charaktertypen, der Einsiedlertyp auf Rückzug. Das ist unser heutiger Spezialpunkt. Es ist eine kleine Reihe, die wir machen über Charaktertypen, vorgestellt von Christa Mewes, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Bestseller-Autorin. Und sie hat eben ein Buch geschrieben über diese Charaktertypen im Jahre 2000. Und wir kommen nun heute über dieses Buch, über dieses Thema ins Gespräch, auch als Auffrischung. Es ist sehr wertvoll, sich über diese Typen, die in uns da sind, zu unterhalten. Welche hat so eine Dominanz und wie können wir damit klarkommen, für uns selber, aber auch für unsere Beziehungen. Ja, und wir freuen uns da über Ihre Anrufe, jetzt auch mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns Ihren Namen nennen, Ihren Wohnort, dass wir uns ein bisschen vorstellen können, von wo aus Sie uns anrufen. Aber Sie müssen das nicht, weil vielleicht ist es auch etwas Persönliches, wo Sie Ihren Namen nicht sagen möchten. Und von daher ist es auch voll okay. Und wir haben eine Hörerin, die nun mit uns ins Gespräch kommen möchte. Grüß Gott.
Grüß Gott, ich habe eine Frage. Und zwar Einsiedler auf Rückzug. Ist es auch mit Wochendepression zu vergleichen oder ist es wieder ganz was anderes? Mit Wochendepression hat jetzt für mich eine Bekannte zu tun. Wie kann man das behandeln? Oder ist das jetzt ein ganz anderes Thema, was Sie jetzt heute haben?
Ja, ach nein, es ist ja wichtig, dass man auch das herausbringt, was einem dazu einfällt. Das ist auch immer alles sehr wichtig, ob es so ein bisschen genau dazu passt oder nicht. Nein, die Wochendepression ist ja meistens der Ausbruch etwas, was schon vorher als große seelische Schwäche vorhanden war. Aha. Also die Geburt und nun die wunderbare Angelegenheit, ein Kind zu haben, die ist ja immer eine außerordentliche Belastung. Ja. Und bei sehr starken physischen Belastungen kann es sein, dass das, was vorher psychisch schon fragil war, also psychisch schon geschwächt war, jetzt einfach sich in den Vordergrund drängt. Ja, das darf man nicht in Beziehung setzen, etwa ob das Kind angenommen werden kann oder nicht. Meistens wollen die Frauen, die jetzt eine Wochenbettdepression haben, ihre Kinder durchaus gerne annehmen. Nicht, also das kann man kaum einmal unterstellen, sondern es ist viel eher so, wie auch die Anruferin heute am Anfang, die erste schon sagte, dass dann so etwas aufbricht wie ein altes Gefühl von Verlassenheit, ein altes Gefühl, wenn die Schmerzen hochbrannten, man nicht jemanden gefunden hat, eine Mama gehabt hat, die mit einem die Wunden verband und streichelte und das Kind in den Arm nahm. Nicht so ist es ja auch mit der Situation der Geburt. Ich meine, ist ja in einer ungeheuerlichen Situation in dem Augenblick, wo die Wehen einsetzen und dieses Kind jetzt durch dieses doch verhältnismäßig enge Becken dieser Kopf herausgepresst werden muss. Wir wissen, und seit der Genesis ist es so, dass wir eben mit Schmerzen Kinder gebären müssen. Und diese Schmerzen können in der Tat eine alte Depression zur Manifestation bringen. Ja? Das ist Erfahrung der Wissenschaft. Und dann muss auch die Psychiatrie mit den entsprechenden Mitteln, mit den dämpfenden Mitteln daran, um auf jeden Fall erst einmal dieses anzugehen und es nicht einfach nur für situationsbedingt in Bezug auf die neuen Erdenbürger zu nehmen. Etwa, dass da eine Ablehnung ist oder dass man das Kind erst von der Mutter fernhalten muss oder dergleichen mehr. Sie sollte es schön, schön warm in den Arm nehmen und ihm geben, was es jetzt haben will. Dann wachsen ihr auch wieder die Kräfte. Man sollte hier keine Abstoßungen mit dem Kind machen, auch wenn sie erst noch nichts für das Kind empfinden kann. Das liegt nicht daran, dass sie das Kind ablehnt, sondern daran, dass jetzt die Depression über sie die Macht ergriffen hat. Und das kann sie viel eher wegkriegen, wenn sie jetzt, wenn ihr jetzt die Pflege übergeben wird, mit guter Hintergrundbetreuung durch Menschen, die liebevoll sind, als wenn man das alles voneinander abtrennt und sie in eine psychiatrische Klinik tut. Das ja. Nur zu diesem Thema.
Vielen Dank für den Anruf. Und hier ist die Lebenshilfe. Grüß Gott, Frau Müders aus Geldern. Hallo.
Ja, schönen guten Tag, Frau Mewis. Ich habe also mit Interesse hier diesen Vortrag gehört und eigentlich war mit einem Mann verheiratet, der ist allerdings letztes Jahr gestorben und wir waren vorher schon geschieden. Der hatte genau diese Eigenschaften, auch als Säugling, verlassen von der Mutter, mit 9 Monaten ist sie gestorben. Ja. Und er hatte also auch so extreme Hobbys, genauso mit Computerfricht und Segelfliegen und aber auch wirklich, es blieb gar keine Zeit für uns.
Ja.
Und irgendwie, ich habe das auch alles so verstanden und auch mich zurückgezogen, beziehungsweise ihm auch die Zeit gelassen. Aber nachher habe ich das so empfunden, dass es nur, als wenn es nur noch Egoismus geworden wäre, verstehen Sie? Und dieser Egoismus, den konnte ich dann nachher nicht mehr verstehen. Irgendwie. Also das war eigentlich dass ich Ihnen das jetzt nochmal sagen wollte, dass dieses Verständnis dann nicht, dass ich das in Egoismus gefunden hatte.
Es ist ja auch ein kindlicher Egoismus, nicht? Also wir alle tun uns ja schwer, überhaupt unseren Egoismus zu überwinden. Der Egoismus ist eine Urgewalt. Erstmal muss ich was haben. Erstmal muss ich zu meinem Recht kommen, nicht? Also und wenn dann da Defizite sind, dann ist es so, als wenn ein Stück von dem kindlichen Egoismus eben dann doch dominant bleibt. Und das sagte ich ja schon beim Vortrag, wir machen ja die Erfahrung, dass dann sich die Frau in einer Ehe, in der ja nun auch die Welt heranbrandet, nicht mit ihren Konflikten und mit den Kindern und mit dem ganzen Clan und was immer alles ist. Und das will dann ja auch gemeinsam getragen sein.
Ja.
Und das tut der Einsiedlertyp dann eben nicht. Und das habe ich ja auch gesagt. Deswegen pflegen diese Ehen dann doch mal zu zerbrechen, weil es zu schwer ist für die moderne Frau schon ganz und gar.
Ja.
Nicht immer, aber als sie ausgeschlossen ist zu finden.
Abgestoßen fühlte man sich dann so. Nicht?
Ja.
Und als wäre man nicht gut genug. Oder?
Ja.
Also wie gesagt, dieser Egoismus, der hatte sich dann bei mir so stark auf seiner Seite gezeigt, ja.
Aber es ist natürlich so, dass er das eben wirklich nicht kann. Das muss man natürlich sehen. Der Einsiedler mit einer solchen Genese und einem so starken Ausbildung. Und er merkt es nicht. Das ist ja auch das, was die Frau dann immer erschüttert. Nicht? Also mir geht's schlecht. Ich liege hier, also wer weiß, immer in irgendwelchen Schmerzen aus der Niere oder aus dem Rücken oder was. Mein Mann merkt es überhaupt nicht. Also nicht auch das.
Auch
nicht, also
merken.
Die Empfindungsfähigkeit nach außen ist sehr eingeschränkt und macht eben einfach Ehe schwierig, macht eigentlich in solchen Fällen, muss man es einmal traurigerweise sagen, mehr oder weniger Ehe unfähig.
Ja, so habe ich das auch empfunden. Ja.
Aber und manchmal geht es doch. Nicht? Manchmal, ich habe auch Fälle erlebt, wo die Frau dann so sprühend war, also am besten so vom Darstellungstyp, den wir nachher ja dann in der letzten Sendung besprechen. Nicht? Also immer so mit heraus wollte und mit ihm wollte und ihn mitnahm. Und nicht, dann hat er sich nachher, dem hat er dann sich nicht mehr wehren können. Und dann hat da ein Stück Fortschritt eingesetzt. Aber häufig ist es auch so, dass es über das Maß des Möglichen hinausgeht.
Nicht? Gut, Frau Mewis, ich bedanke mich vielmals für den Vortrag.
Dankeschön. Danke. Und vielen Dank für den so interessanten und so typischen Beitrag.
Nicht? Danke, Frau Mewis. Auch von meiner Seite vielen Dank, Frau Müders. Viele Grüße nach Geldern. Und ich finde es ein schöner Punkt, wo wir jetzt angekommen sind, denn weil es doch auch die Frage ist, wie kann man denn, wenn man merkt, man ist in dieses Einsiedlertum, dass es eine Tendenz ist, dass es auch mal gut ist, sich zurückzuziehen, dass man auch mal gut ist, auch mal in ein Kloster zu gehen. Das sind ja ganz wichtige Dinge. Aber hier geht es ja darum, dass wenn sich dieser Einsiedler Typ in uns so dominant wird, dass er sich dann verschließt gegen alles andere, ja, dass es fast schon krankhaft wird oder vielleicht auch krankhaft ist. Das Wort Egoismus ist natürlich, könnte auf jeden dominanten Typ in uns stattfinden. Wenn jemand unbedingt Ordnung haben muss, das kann auch sehr egoistisch sein. Ne?
Ja, aber ja. Naja, wir sind Ureegoisten. Nicht 98,7% sind wir Natur, und die Natur hat vor allen Dingen im Auge, selbst zu überleben. Nicht, also dass wir den Hauch Gottes, der in uns ist und der menschlich sein will und menschenfreundlich und liebevoll sein will, das ist ja eben nicht einfach so erringbar. Nicht? Da ist viel nötig dazu, viel Liebe der Eltern, nicht viel Wissen um die Liebe Gottes, viel, viel gute Lehrer und viel guter Aufbau, um diese innere Schwäche von uns, wir können durch unseren Egoismus, durch den kindlichen Egoismus, schließlich sogar tierischer als jedes Tier werden, wie Goethe uns das visiert hat und so ausgedrückt hat, nicht? Also, ja, da herauszufinden ist eine Aufgabe der Eltern, der Schule, der Kirche, nicht, um das Kind hier in dieser Hinsicht aufzubauen, ihm Orientierung zu geben, in der Hoffnung, dass eben das der leise Gott in uns mit seinem Hauch, mit seinem liebevollen Geist in uns gegen den Ur-Egoismus die Oberhand gewinnt.
Ja. Wir haben in der letzten Sendung ja auch schon festgestellt, dass also natürlich es gut ist, wenn in der Kindheit diese Sachen grundgelegt werden und eben möglichst nicht so einseitig in eine Richtung führen. Und ich fände es schön, wie Herr Marischka gesagt hat, er hat sich dem gestellt, er hat sich dem mutig gestellt. Wenn es aber dann eben, wenn man eigentlich schon so drin ist, dass es so verkrampft ist oder vielleicht auch krankhaft, gibt es da schon noch Möglichkeiten, auch wieder herauszufinden? Natürlich vielleicht durch die Beziehung, die einen wirklich herausfordert, aber auch dann in Gesprächen, vielleicht auch in der Therapie.
Ja, und auch mit lebendiger Glaubensgemeinschaft. Sich nicht zu verschließen. Und ich würde als eine Ehefrau, die mit so etwas zu kämpfen hat, immer sagen, komm, wir wollen einen guten Seelsorger suchen. Und wir wollen, und dieser Seelsorger sollte in dieser Weise helfen, dass man auch mit einem Stück Plan sagt, schau, du brauchst in 24 Stunden für dein Hobby, brauchst du, na, wollen wir mal sagen, mindestens 14 Stunden. Das ist vielleicht reichlich viel. Wir wollen mal sehen, dass wir das ein wenig auf ein Maß herunterbringen. Denn sonst rutschst du einfach zu tief in deine Einsiedlerpersönlichkeit hinaus und wirst also für die Menschen deiner Umgebung unzugänglich.
Heute ist das Thema bei der Lebenshilfe Charaktertypen. Heute speziell schauen wir auf den Einsiedlertyp. Wir tun das mit Christa Mewes und mit Ihnen. Und wir haben eine nächste Hörerin. Grüß Gott.
Grüß Gott. Frau Mewes, ich bin Ihnen unheimlich dankbar, unendlich dankbar, dass ich endlich verstanden habe, warum unsere Ehe gescheitert ist. Ich war 30 Jahre mit einem Einsiedlertypen verheiratet. Am Anfang hat er geklammert, weil er ja von seiner Mutter total abgelehnt worden war.
Ja.
Und er hat sich geklammert und später wurde das immer mehr, hat er sich zurückgezogen. Also ich bin dieser Hingabetyp, ich dachte, ich könnte ihn retten.
Ja, ja.
Er hat dann es ging so weit, dass er nur noch seine Arbeit, seine Hobbys und Frauen und Kinder waren überhaupt nicht mehr existiert. Und er sagte auch glatt, die Familie ist mir ein Klotz am Bein. Ich habe das überhaupt nicht verstehen können, weil er wollte ja Familie ursprünglich.
Ja, ja. Ja,
dann sind alle mal allein da.
Ja.
Und jetzt bin ich 9 Jahre, bin 64, 30 Jahre war ich verheiratet mit ihm und seit 9 Jahren leben wir getrennt, also auch geschieden. Und ich habe das nie verstanden, warum das so war. Also, und jetzt sehe ich das endlich, weil er einfach dieser Einsiedlertyp ist. Und wir nicht mehr existieren für ihn. Und das war für mich unheimlich schwer, auch die Zeit in der Ehe schon.
Ja.
Und jetzt danach erst recht, jetzt, ich habe, der jüngste Sohn ist 22, er war damals 13 und ich stand wirklich, es war schwer allein sich um alles zu kümmern, auch die Schulden, die er hinterlassen hat und so weiter. Also es und dieser ganze Scheidungskrieg und
Ja, das ist unheimlich schwer und es gehört ja dann auch immer beim Einsiedler sehr häufig dazu, dass sie auch ganz linkisch sind in den Dingen der Realität. Nicht, dass sie dafür auch ganz unbegabt sind, dass sie es nicht schaffen, alle diese Notwendigkeit, der Kapitän zu sein auf einem Familienschiff und es zu lenken in all diesen Dingen, die ja gelenkt werden müssen, die getan werden müssen, von der Steuer bis zu den Abgaben und wer weiß was allem, dass man sich auch da als Einsiedlertyp häufig fernhält. Und das ist dann einfach eine zu große Überlastung. Es ist dann ja noch nicht einmal so, als wenn die Frau also eine Alleinerziehende wäre, sondern es ist so, als wenn sie einen schweren Rucksack in Gestalt dieses Mannes noch zu tragen hat. Nicht, denn es ist dann immer noch wieder doch diese Hoffnung, dass er doch aufgeschlossen sein möge, nicht, die immer wieder neu enttäuscht wird. Aber ich habe eben auch immer wieder erlebt, dass es dann doch noch Fälle gibt mit einer sehr guten Seelsorge, mit sehr guter Hilfe, auch von außen, dass dann doch allmählich hier ein Maß gefunden würde, auch mit dem Abgeschlossensein, mit dem sich zurückziehen, mit dem dadurch die anderen frustrieren, sondern dass gewissermaßen per Seelsorge oder auch per Psychotherapeut eingegeben wird, komm, also in all deiner Planung muss immerhin hier pro Tag oder in bestimmten Stunden, die man dann nicht, muss es sowas geben wie der Versuch einer Gemeinsamkeit. Bei gleichzeitiger Notwendigkeit zu verstehen, dass der Mensch das nicht kann. Nicht? Das ist der Sinn dieser Sendung, dass dadurch die Frustration, die Enttäuschung, das Leid, dass dadurch nicht Aggression entsteht, weil man es begreiflicherweise nicht versteht, was mit dem Mann los ist. Und wenn man dieses versteht, deswegen mache ich diese Sendereihe überhaupt, weil das dann auch manchmal zu einem Stück Humor führen kann, zu einem größeren Stück Gelassenheit oder auch zu einer Möglichkeit, sich etwa durch gute Geschwister oder durch andere Personen im Umfeld, sich hier bewusst zusätzlich Hilfe zu holen, zu sagen, das kann mein Mann alles nicht. Die Steuer musst du machen, Schwiegervater, und so weiter und so fort. Nicht, dass man dieses ins Bewusstsein nimmt und vom Bewusstsein her erstens eine größere Tragfähigkeit entwickelt und zweitens noch mehr Möglichkeiten, weil man letztlich doch die ganze Tragik des Einsiedlertums versteht und sich nicht dann nur immer so daran reibt, begreiflicherweise, berechtigterweise so daran reift, dass das Auseinanderdriften dann immer größer wird. Ja?
Vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag. Und wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Und ich möchte noch einen letzten Hörer mit reinnehmen. Grüß Gott, Bruder Franz von der Emmaus-Gemeinschaft.
Ja, Bruder Franz. Ja, wir haben das Ganze mal von einer ganz anderen Seite auch beleuchtet. Und zwar sind wir eine kleine Bruder- und Schwesternschaft, die eigentlich Leute enthält, die teilweise weder ehefähig sind noch noch gemeinschaftsfähig. Also wir wollten gerade für solche Leute gerade auch offen sein und dadurch auch nicht in Klöstern genommen wurden.
Ja. Ja.
Teilweise jedenfalls, natürlich, teilweise. Also wir wollten einfach für solche Leute auch offen sein. Und ich habe mit Bruder Jan damals auch besprochen, ja, können Leute, die nicht in normalen Klöstern, ist es ja so, da heißt es, ein Mönch oder ein Bruder in einem Kloster muss auch ehefähig sein. Und bei uns ist es eben gerade nicht so. Ja. Und es hat sich aber ganz klar herausgestellt, dass es sehr, sehr schön ist. Die Menschen leben alleine und ihr Single-Leben und wir treffen uns ab und zu mal eine Woche, zwei Wochen und leben Gemeinschaftsleben. Ja. Und in diesem Gemeinschaftsleben ist es ganz klar strukturiert. Stundenweise geht der eine in den Wald und dann sind aber auch wieder Stunden, wo wir eine gemeinsame Mahlzeit haben oder eine gemeinsame Gebetszeit haben. Also dass praktisch beides leben kann. Und ich wollte das einfach auch anregen als Lebensform, wo sich Menschen zusammenschließen können, die sozusagen dieses Einsiedlertum in sich haben, um gleichzeitig doch diese Sehnsucht nach Gemeinschaft ausleben zu können, wie auch immer. Und ich denke, das ist einfach, wollte ich einfach nur so als ergänzenden Beitrag bringen. Wir sind natürlich auch Brüder und Schwestern dabei, die durchaus ehefähig wären und deshalb voll leben, aber wir wollten eben einfach dafür auch ganz offen sein.
Oder Franz, ganz herzlichen Dank und liebe Grüße an Ihre Emmaus-Gemeinschaft, die eben da sehr schöne Schritte macht, auch vorbildlich vorangeht. Bruder Franz von der Emmaus-Gemeinschaft, vielen Dank. Frau Mewes.
Ja, ganz herzlichen Dank, Bruder Franz. Und ich hoffe, dass Radio Horeb eben dann auch die Adressen gibt, dass solche ein wunderbares Refugium auch bekannt gemacht wird. Denn das Entscheidende ist ja auch, dass jetzt der Mensch nicht moralisch ausgestoßen wird, dass man ihn nicht verwirft wegen seiner Eigenschaften, sondern dass man hier mit Verstehen begegnet und damit eben mit der Liebe, die Christus meint und die er hofft, dass es Kindern schon geschenkt wird durch die Naturliebe auch der Eltern, dass dieses wachsen kann, dieses Pflänzlein. Und wenn es nicht gewachsen ist, dass es dennoch nicht ausgestoßen wird. Nicht, dass die Ausgestoßenheit, die der Einsiedler bewirkt, nicht mit moralischer Ausgestoßenheit von der Gemeinschaft beantwortet wird, sondern eben im christlichen Sinne. Also ich bin sehr beglückt, dieses erfahren zu dürfen, verehrter Pater Franz.
Genau, Bruder Franz. Und von meiner Seite auch, vielen Dank auch Frau Mewes jetzt nochmal für die Sendung. Sie haben gesagt, Radio Horeb bietet ja Informationen und ich werde auch gucken, dass wir die Adresse von der Gemeinschaft Emmaus auch jetzt im Hintergrund für diese Sendung dem Hörerservice zur Verfügung stellen, dass eben Sie, wenn Sie möchten, liebe Hörer und Hörer, sich da auch nochmal informieren können, wenn Sie in Kontakt treten möchten, eben mit Frau Mewes oder mit Bruder Franz, dass Sie dann auch die Adressen da haben. Ich gebe Ihnen mal die Nummer vom Hörerservice. Telefonnummer ist folgende. 08328 921 110. Außerhalb von Deutschland 0049 8328 921 110. Die Adresse von der Emmaus-Gemeinschaft brauche ich noch ein bisschen. Die muss ich noch rausfinden, rüberschicken. Aber die anderen Sachen sind schon hinterlegt. Auch wenn Sie mehr Informationen haben möchten, einfach über Radio Horeb als solches. Können Sie den Hörerservice gerne anrufen. Der ist für Sie da Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag 13 bis 16 Uhr und Mittwochs bis 18 Uhr. Und zu diesen Uhrzeiten ist für Sie auch der CD-Dienst erreichbar. Wenn Sie sagen, ich möchte gerne eine CD bestellen und Sie sagen, ich habe jetzt heute diese CD gehört über den Einsiedlertyp, ich möchte die gerne nochmal hören, vielleicht sogar auch eine der früheren Sendungen, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie wenden Sie sich an den CD-Dienst von Radio Horeb, der hat folgende Telefonnummer 08328 921 120. Oder Sie gehen ins Internet unter www.horeb.org, dort unter Podcast aktuelle Sendemitschnitte und hören sich diese Sendung einfach im Internet noch einmal nach an. Das ist Möglichkeit, die wir da im Internet für Sie bereitstellen. Soweit mal Serviceinformationen von meiner Seite für Sie. Und jetzt möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Frau Mewes, bedanken. Wenn Sie jetzt zugehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, und sagen, ich kann mich mit diesem Einsiedlertyp identifizieren oder ich kenne solche Leute, vielleicht war das dann auch eine Bereicherung für Sie, diese Sendung. Und wie gesagt, Ende August geht es um den Ordnungstypen, sodass wir in diesem Jahr mal alle Typen kennenlernen und drüber sprechen. Es soll Lebenshilfe sein und ich glaube, es ist auch Lebenshilfe im konkreten Umgang mit mir selber, mit einem Miteinander, auch in Beziehungen und auch dann in persönlicher Entwicklung oder Heilung, je nachdem. Ich möchte noch einen Satz sagen, den Frau Mewes in der Sendung gesagt hat, dass ein Mensch mit sich selbst oft ein hochinteressantes Leben führt. Ich denke, das gilt für den Einsiedlertyp, aber ich glaube, das gilt oft für jeden Menschen, dass er mit sich selbst oft ein hochinteressantes Leben führt. Und ich glaube, das trifft für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Hörer, auch durchaus zu. Von daher danke ich Ihnen fürs Zuhören und danke auch nochmal Ihnen, Frau Mewes, ganz herzlich für diese Sendung.
Danke, Herr Klus.
Und ich darf mich von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer, und Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose aus Ravensburg. Einen schönen Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.